SRF 3.
Der Messerangriff in Chemnitz, dann die mutmaßlich rassistischen Ausschreitungen und jetzt das Urteil. Ist es vom öffentlichen Druck beeinflusst? Die Wahllisten fürs Parlament, die Namen darauf und bei einigen ihr Promi-Status. Was bringt den Parteien zum Beispiel eine Profi-Fechterin? Die Brexit-Europa-Tour des britischen Premiers, die Absagen überall und die Frage, was hat Boris Johnson mit dieser Reise wirklich im Sinn? Antworten jetzt im Info 3, am Mikrofon ist Isabel Meissen. Nun also der Schlusspunkt. Das Gerichtsurteil im Tötungsfall von Chemnitz, wo ein Deutscher erstochen wurde, wo es in der Folge zu Ausschreitungen kam mit mutmaßlich rassistischem Hintergrund. Jetzt hat das Landgericht in Dresden einen Syrer wegen der Messerattacke verurteilt, die am Anfang der Ereignisse stand. Patrick Seiler fasst zusammen.
Geschehen ist es am Stadtfest in Chemnitz Ende August 2018. Der nun verurteilte Mann hat zusammen mit einem Komplizen, der sich immer noch auf der Flucht befindet und der weltweit zur Fahndung ausgeschrieben ist, einen 35-Jährigen mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass dieser starb. Der Angeklagte hat sich während des Prozesses nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. In einem Interview mit dem ZDF beteuerte er jedoch seine Unschuld. Der Fall hat weit über die Grenzen Deutschlands für Aufsehen gesorgt, doch noch mehr rückten die Folgen des Tötungsdeliktes in den Fokus. Nach der Tat kam es nämlich zu Demonstrationen von rechten Gruppen und zu rassistisch motivierten Übergriffen. Betroffen waren unter anderem auch 4 Restaurants mit ausländischer Küche. Die Bilder davon, auch von Neonazis, die den Hitlergruß zeigten, gingen um die Welt. Die Verteidigerin des Angeklagten plädierte auf Freispruch. Die Beweise gegen ihren Mandanten seien nicht ausreichend, sagte sie während des Prozesses, der aus Sicherheitsgründen nicht in Chemnitz selbst, sondern in Dresden stattfand. Sie hat bereits angekündigt, das Urteil weiterzuziehen.
Das öffentliche Interesse an diesem Prozess war sehr groß. Die Verteidigung hegte den Verdacht, das Gericht lasse sich von einem in Anführungszeichen wütenden Mob beeinflussen. Ich wollte vom Inlandschef der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, wissen, ob dieser Verdacht gerechtfertigt ist.
Natürlich war der öffentliche Druck hoch. Es war ja ein spektakuläres Verfahren und die ganze Szenerie hat die Bundesrepublik tatsächlich erschüttert. Die Bundesregierung wäre fast zerbrochen. Der Geheimdienstchef Maaßen musste gehen, weil er seltsame Dinge gesagt hatte. Aber ein Richter mit 3 Berufsrichtern und 2 Laienrichtern ist in der Lage, auch in aufgeheizter Situation objektiv zu urteilen. Und es bestand auch auf intensive Nachfrage der Verteidigung hin kein Anlass zu vermuten, dass das Gericht nicht objektiv ist.
Dass also die Einschätzung dieses Gerichtsurteils in der aufgeladenen Stimmung in Chemnitz werde es beruhigend wirken, sagt Heribert Prantl.
Nun, ich glaube schon, dass dieses Urteil hilft. Ich denke, vorläufig ist ein Schlusspunkt nach langem Streit und nach langen Aufwallungen. Ich glaube, das Urteil kann beruhigend wirken.
Ein vorläufiger Schlusspunkt, aber eben, denn das Urteil wird ja noch weitergezogen. Jetzt Nachrichten. Der Unfalltod eines SBB-Zugbegleiters Anfang August hat heute auch die Verkehrsministerin beschäftigt, Dominik Rolli.
Simonetta Sommaruga kündigte an, dass das Bundesamt für Verkehr rasch handeln und Empfehlungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST in Kürze umsetzen werde. Gestern hatte die SUST einen ersten Bericht vorgelegt. Sie empfiehlt dem Bundesamt für Verkehr unter anderem, die SBB zu beauftragen, den Einklemmschutz bei allen fast 500 betroffenen Wagen zu ersetzen. Sommaruga sagte, sie bedauere den tödlichen Unfall sehr und sei sich bewusst, dass die Sicherheit im öffentlichen Verkehr oberste Priorität habe. Der Bundesrat will eine rechtliche Anerkennung der Gebärdensprachen in der Schweiz prüfen. Dies geht aus seiner Antwort auf 2 politische Vorstöße hervor. Die Vorstöße wollen abklären lassen, ob eine Anerkennung als Kultur- oder Sprachminderheit möglich ist. Als nächstes wird nun der Nationalrat über die beiden Vorstöße beraten. Im Wallis ist ein Wolfsrudel mit insgesamt 9 Wölfen beobachtet worden. Wie der Kanton Wallis mitteilt, konnte mit Hilfe von Fotofahren ein Wolfspaar mit 7 Welpen festgestellt werden. Das Rudel halte sich derzeit im Chablais im Unterwallis auf. Bereits Ende Winter wurde das Paar beobachtet. Dieses habe vermutlich den Nachwuchs gezeugt, sagte ein Wildtierbiologe des Kantons. Es ist der erste Beweis für Wolf-Nachwuchs im Wallis in diesem Jahr.
Abend.
Wen wählen wir Mitte Oktober ins eidgenössische Parlament? PolitikerInnen oder auch mal Prominente? Immer wieder landen bekannte Namen auf Wahllisten, die als Queereinsteiger in die Politik möchten. Ist das für die Parteien Chance oder Risiko? Marlen Sondra hat sich ein Beispiel aus Basel angeschaut. Dort will die ehemalige Profifechterin Gianna Hablützl-Bürki für die SVP in den Ständerat.
Zweimal war Gianna Hablützl-Bürki Sportlerin des Jahres. Im Jahr 2000 gewann sie die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Jetzt ist die erfolgreichste Schweizer Fechterin Kandidatin der Basler SVP für den Ständerat.
Ich bin immer den Wettbewerb gewöhnt, jetzt natürlich auf einem anderen Parkett, aber ich nehme die Herausforderung sehr gerne an.
Im Wahlkampf wolle sie als Politikerin punkten, sagt die bald 50-Jährige, die in Basel seit 2,5 Jahren im Kantonsparlament für die SVP politisiert. Eduard Rutschmann, Präsident der SVP Basel-Stadt, sagt, er habe sie angefragt, ob sie in die Volkspartei eintreten wolle.
Dann ist sie in den Grossrat gewählt worden und da hat sie sich sehr gut gemacht und darum haben wir sie auch angefragt, ob sie als Ständeratin kandidieren möchte.
Ein Entscheid des Parteivorstands. Bekannte Persönlichkeiten auf Wahllisten der Parteien sind keine Seltenheit, auch bei den diesjährigen Wahlen. In St. Gallen kandidiert zum Beispiel die Handballerin Karin Weigelt für die FDP. Im Wallis die ehemalige Triathletin Magali Di Marco für die Grünen. In Zürich kandidiert der bekannte Milieuanwalt Valentin Landmann auf der SVP-Seniorenliste. Solche Quereinsteiger-Kandidaturen bergen Chancen, aber auch Risiken, sagt Stefanie Beiler, Professorin für Politologie an der Universität Basel.
Man signalisiert mit so einem Quereinsteiger, dass man Außenseiter vorzieht und dass man nicht diese Parteimitglieder berücksichtigt, die jahrelang über politische Positionen gestritten haben, am Wahlprogramm gefeilt haben. Und dann nimmt man auf einmal jemanden von außen, zieht den vor, gibt dem Aufmerksamkeit, Unterstützung. Und da holt man sich schon einen Konflikt in die Partei rein.
Es seien die Parteileitungen, die solche Kandidaten aus strategischen Gründen auf die Wahllisten holten. Einerseits, um von ihrer Bekanntheit zu profitieren. Andererseits, um bestimmte Signale auszusenden, indem man zum Beispiel eine Frau aufstelle. Leichter hätten es Quereinsteiger aus politiknahen Branchen, wie Juristinnen oder auch Journalisten, wie Matthias Ebischer oder Roger Köppel. Schwieriger sei es für solche aus politikfernen Bereichen. Das Beispiel Tami Glauser zeige, dass Quereinsteigerinnen ein sehr dickes Fell brauchen, weil Fehler stark aufgebauscht würden. Die Chancen der einst so erfolgreichen Schweizer Fechterin Gianna Hablützl-Bürki im Ständeratswahlkampf sind gering. Klare Favoritin ist Eva Herzog, langjährige SP-Regierungsrätin in Basel-Stadt. Aber auch wenn Gianna Hablützl wenig Chancen hat, der Wahlkampf dürfte ihr auf jeden Fall etwas bringen. Mehr Bekanntheit als Politikerin.
Nochmals in die Nachrichtenredaktion. Da reden wir über eine Infektionskrankheit, die gefährlich ist, vor allem für schwangere und immungeschwächte Menschen, Listeriose. Nun warnen die spanischen Behörden davor, Dominik.
Das spanische Gesundheitsministerium hat wegen eines Listerioseausbruchs eine internationale Warnung herausgegeben. An der Krankheit, die durch den Konsum verseuchter Lebensmittel verursacht wird, seien bereits 150 Menschen erkrankt. 56 Personen würden in Spitälern behandelt. Eine 90-jährige Frau sei gestorben, sagte der Gesundheitsminister. Da nicht ausgeschlossen werden könne, dass Touristen betroffen seien, habe er eine Warnung an die EU und an die Weltgesundheitsorganisation geschickt. Die von Bakterien ausgelöste Listeriose wurde vermutlich durch kontaminierten Hackbraten verursacht. Giraffen sollen besser geschützt werden, indem künftig der internationale Handel mit Fleisch, Leder und Trophäen von Giraffen stärker reguliert wird. Zudem soll der Verkauf der Tiere an Zoos und Zirkusse eingeschränkt werden. Das forderte eine Mehrheit der Teilnehmer der UNO-Artenschutzkonferenz in Genf gegen den Protest von Ländern aus dem südlichen Afrika. Die Giraffenbestände sind nach Schätzungen in den letzten 30 Jahren um bis zu 40% zurückgegangen.
Info 3 Abend.
Klinkenputzen in Europas Hauptstädten. Großbritanniens Premier Boris Johnson war gestern in Berlin, heute in Paris, um seine Brexit-Vorstellungen beliebt zu machen. Vergebene Liebesmühe, man kam ihm nicht entgegen. Aber die Reise hatte sowieso eine versteckte Agenda, sagt unser Korrespondent Martin Aliot in seinem Rückblick auf Johnsons Tournee diese Woche.
Es gilt, was schon immer galt. Ohne einen beidseitig ratifizierten Scheidungsvertrag gibt es keine Übergangsperiode, sondern einen schmerzhaften Absturz in den vertragslosen Zustand unter bisher eng vernetzten Handelspartnern. Theresa May hatte bekanntlich einen umfangreichen, rechtlich verbindlichen Scheidungsvertrag mit der EU ausgehandelt. Doch sie vermochte das Unterhaus nicht, von dessen Meriten zu überzeugen und musste gehen. Ihr Nachfolger Boris Johnson hat zwei neue rote Linien gezogen. Er will um jeden Preis am Austrittsdatum vom 31. Oktober festhalten und er will die Vereinbarungen, die eine unsichtbare Grenze auf der Insel Irland gewährleisten, aus dem Abkommen entfernen. Unter diesen Regelungen würde der gemeinsame Wirtschaftsraum zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland aufrechterhalten, indem das ganze Vereinigte Königreich in der Zollunion verbleibt und Nordirland gewisse Regeln des Binnenmarktes beibehält. Das gilt so lange, bis ein neuer, definitiver Handelsvertrag dieselben Vorteile auf der Insel Irland bietet. Boris Johnson und seine Brexit-gläubigen Minister halten dies für eine unzumutbare Einschränkung der britischen Souveränität. Johnson bietet stattdessen technische, digitale Kontrollen an, die keine Installationen an der Grenze selbst erforderten. Die EU und Irland halten diese Alternative schlimmstenfalls für ein Hirngespinst, bestenfalls für ein Zukunftsprojekt und bereiten sich auf einen ungeordneten Brexit vor. No deal. Sie hoffen, dass das Unterhaus dies noch verhindern könne. Johnson seinerseits hofft, dass die EU einknicken werde, sobald sich diese Hoffnung zerschlägt. Das scheint höchst unwahrscheinlich. Die Natur des Brexit wird also nicht in Brüssel, Berlin oder Paris festgelegt, sondern im Unterhaus. Johnson muss mit einem Misstrauensvotum rechnen, wenn die Parlamentarier Anfang September ihre Beratungen wieder aufnehmen. Seine Europatournee zielt auf einen britischen Wahlkampf, nicht auf die EU. Er sucht einen Sündenbock. Frau Merkel und Monsieur Macron sind indessen zu gewieft, um diesen schwarzen Peter zu akzeptieren. Sie haben Boris Johnson nun 30 Tage Zeit gegeben, eine realistische Alternative zum irischen Backstop vorzulegen, die zwei Bedingungen erfüllt. Keine sichtbaren Einrichtungen entlang der brisanten irischen Grenze und Schutz des europäischen Binnenmarktes. Nun liegt der schwarze Peter wieder bei Boris Johnson. So unterhaltsam diese Manöver auch sein mögen, es handelt sich leider nicht um ein Spiel, sondern um bitteren Ernst für Millionen von britischen, irischen und europäischen Bürgerinnen und Bürgern.
So, und zum Schluss noch Wetter- und Verkehrsinformationen. Entschuldigung, Börse natürlich.
Genau, die Daten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.804 Punkten, minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.0906 Franken gehandelt und der Dollar zu 98,36 Rappen. Das Wetter heute Abend und morgen gibt es ein Gemisch aus Sonne, Hochnebel und Wolken. In der zweiten Tageshälfte sind morgen in den Alpen Regengüsse möglich. Die Temperatur 22 Grad im Norden und bis 28 Grad im Süden.
Ja, den Verkehrsservice hatten wir ja schon vor der Sendung. Analyse und Hintergrund machen wir hier im Info 3. Am Werk waren Dominik Rolli, Patrick Seiler und Isabel Mais.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.